Der Judasbrief ist ein kurzer Brief. Er hat ja nur ein Kapitel und 25 Verse. Aber darin wird beschrieben, dass es wichtig ist, als Christ, als Jünger Jesu, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Glauben ist kein Spaziergang durch die Zeit, sondern Glaube wird angefochten. Und Glaube erfordert immer wieder neue Entscheidung, tägliche Entscheidung. Ich gehöre Jesus. Ich bleibe bei Jesus. Herr, hilf mir. Das brauchen wir täglich. Und hier Judas, der war innerlich bewegt, weil er die äußeren Umstände sah, dass die Gläubigen leicht abdriften von dieser Entschlossenheit, war er bewegt, darauf aufmerksam zu machen, wie es zugeht, wenn man nicht aufpasst und was in dieser Welt und auch im Blick auf die Gemeinde Jesu vor sich geht. Da ist nicht immer alles gut, sondern da gibt es Kräfte, die sich mit hineinschleichen in die Gemeinden, um sie von innen zu zersetzen. Und darauf sollen die Gläubigen achten. Und sie können aber nur darauf achten, wenn sie nahe bei Jesus, ihrem Erlöser, bleiben. Und heute betrachten wir die ersten beiden Verse, die Einleitung. Da heißt es, Judas, ein Knecht Jesu Christi, ein Bruder aber des Jakobus, den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesu Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Es ist ja hierin ein Aufruf, so habe ich es übertitelt, zur innigen Glaubensgemeinschaft. Schon bereits in den einleitenden Worten werden sehr wichtige Dinge angesprochen, die der Gemeinde Jesu dienlich sein sollen. Der Judasbrief ist ja ein Mahnschreiben an die Gemeinden aus der Sorge heraus, dass die geistliche Einheit nicht gehalten wird. Aus der Sorge heraus, dass der kindliche Glaube nicht mehr praktiziert wird, sondern viele äußere Einflüsse, die da vorgeben, auf dem Fundament der Bibel zu basieren, sich zu öffnen. Das kennen wir aus unserer Zeit ja auch. Was gibt es da für Sekten und für Strömungen und Anmerkungen, was die Einzelnen so sagen, was man tun soll. Aber sie berufen sich nicht auf die Bibel. Die Bibel ist da nicht das Fundament. Und das kann leicht bei Gläubigen auch passieren. Sie lesen ja oft mehr Bücher als die Bibel. Man sollte am meisten die Bibel lesen und die Bücher nur nebenbei. Ja, das ist sehr wichtig für Christen, damit wir also nicht das Evangelium verschoben bekommen. Also das ist die Sorge, die den Judas umtrieb, um die Einheit der Gemeinde und dass sie im kindlichen Glauben blieben an Jesus Christus allein. Denn zu aller Zeit war die örtliche Gemeinde und auch überörtliche Gemeinde Jesu in Gefahr, von dieser Einfalt, dem kindlichen Glauben, abgebracht zu werden. Ja, man will ja so viel verstehen, man will denken, nicht? Wir denken ja schon an Eva dabei. Der Satan hat gesagt, du musst denken. Und jetzt denk mal über Gott. Und was er gesagt hat, sollte er das so gesagt haben, ja, dann kommt am Ende etwas dabei heraus, was völlig falsch ist. Der kindliche Glaube hat was mit Vertrauen zu tun. Nicht unbedingt mit Wissen, sondern mit Vertrauen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das auch unserem Erlöser und Heiland gegenüber haben, dieses Vertrauen. Wir müssen nicht alles wissen und ich bin so froh, dass Gott von uns nicht das Verstehen verlangt, sondern den Glauben, Vertrauen verlangt. Er ist der Führende, Johannes 16, wo er sagt, der Geist wird euch leiten in alle Wahrheit. Ihr werdet nicht alles verstehen. Ihr versteht vielleicht nicht, warum ihr gerade auf dem Krankenbett liegt. Das muss Gott uns auch nicht erklären. Aber wir dürfen sagen, Herr, du bist dabei und du segnest mich und du führst mich. Das ist kindlicher Glaube und der soll nicht abhanden kommen. Wir wissen ja auch um einige Gemeinden, die sagen, naja, wenn du krank bist, dann hast du gesündigt. Ja? Und kranken, als Christ darfst du sowieso nicht krank sein. Da stimmt was nicht. Ein Christ muss immer gesund sein. Das sind falsche Worte. Aber wir gehen dann menschlich gesehen, wenn wir nicht kindlich Glauben haben, darauf ein. So war es aber zu allen Zeiten. Entweder durch Unwachsamkeit kann uns dies passieren, dass das weltliche Wesen wieder Einzug hält und die menschlichen Meinung durch falsche Lehrer und Lehren. Auch der Apostel Paulus mahnte ja bereits durch den Heiligen Geist zur Wachsamkeit gegen die, die eine Unterwanderung vorhaben der Gemeinde. Wir sollen wach sein und nicht oberflächlich im Glauben leben. In 2. Korinther 11, Vers 3, sagt er folgendes, Vers 3 und 4, die Sorge drückt er dort aus. Ich fürchte, dass wie einst die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Einfalt, also diesem kindlichen Glauben, ja, in Christo. Denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfingt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, dann vertragt ihr es billig. Das sagte er den Korinthern. Da stimmt irgendwas nicht. Ja? Ihr nehmt es einfach an, ihr merkt gar nicht, dass ihr da verführt werdet. Ihr müsst kindlich glauben und festhalten an eurem Heiland. Er ist euer Erlöser. Gläubige sollen nur Jesus Christus verpflichtet sein und bleiben. Es gibt keine höhere Aussage und Meinung für Christen, außer die des lebendigen Gottes in Christus. Menschenmeinung ist da nichts nütze. Gottes Meinung allein führt uns. Deswegen sagte der Apostel Paulus auch, das fällt mir gerade so ein, er sagt, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich zog aufgrund dessen fort, was Gott mir geoffenbart hat. Das ist ja die beste missionarische Haltung. Gott will sich uns ja offenbaren, jeden so wie es braucht, nicht jedem gleich. Die Gaben sind ja auch nicht gleich. Aber er will sich jedem offenbaren, der ein offenes und ehrliches Herz hat und wirklich die Wegweisung des Herrn, die vielleicht auch unangenehm sein kann, anzunehmen. Denn der Herr will uns nicht nur schmeicheln und gute Wege führen, sondern er führt uns auch durch dunkle Täler, um im Nachhinein zu zeigen, schau, es war wichtig und ich war dabei. Und er führt uns aus dem dunklen Tal wieder heraus. Denn das Ziel ist auch in diesem Kapitel noch einmal angetönt, was Paulus sagt hier, 2. Korinther 11 in Vers 2, wo er sagte, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christus zuführe. Eine reine, dass da gar nichts mehr dazwischen kommt. Das Hauptthema also dieses Judasbriefes ist die Aufforderung, erneut den Kampf für den Glauben an den Sohn Gottes und das Heil, das wir bekommen haben durch das vergossene Blut des Gotteslammes am Kreuz auf Golgatha, neu festzuhalten und jeden Tag darin zu leben. Wir haben ja schon auch diese Worte gehört und gelesen, die einst die Mutter des Menschensohnes, ich betone das, Maria war nicht die Mutter von Gottes Sohn, sondern vom Menschensohn. Ja? Der himmlische Vater war der Zeuge im Heiligen Geist des Gottessohnes. Gott war in Christus, ja, im Menschensohn. Und Maria hat schon das Geheimnis im Glauben irgendwie erkannt, auf der Hochzeit zu Kana, was er sagt. Tut es einfach. Ihr werdet es nicht verstehen, aber tut's, auch wenn ihr es nicht versteht. Und ich bin davon überzeugt, die Leute, die den Auftrag bekommen haben, 6 Krüge mit Wasser zu füllen und dann dem Speisemeister zu bringen, haben nicht verstanden, was sie taten. Denn der Speisemeister will ja kein Wasser trinken. Was er euch sagt einfach, tut es, tut es, tut es. Zögert nicht. Macht einfach das, was euer Heiland euch aufträgt. Und ihr werdet staunen, was daraus geschieht. Judas, der diesen Brief etwa ca. 40 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu schrieb und noch vor der Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, ja, musste nach dieser kurzen Zeit, wo die Gemeinde Jesu entstanden ist, ja zu Pfingsten, wo die Gemeinde Jesu ja ins Leben gerufen ist, auch durch das Versöhnungswerk von Golgatha, musste er bereits so einen Brief schreiben, dass sie einmütig im Heiligen Geist sein und bleiben sollen. Kurz nach Pfingsten. Bleibt dort so, wie es angefangen hat. In der Apostelgeschichte heißt es nämlich von dem Anfängen, in der Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner sagte von den seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und war große Gnade bei ihnen allen. Daran wollte Judas erinnern. Schaut, kurze Zeit, jetzt nach Pfingsten, ist es nötig, euch schon wieder zu sagen, dass ihr am Anfang wieder erscheinen sollt. Das, was Gott in Jesus für euch erworben hat. Ihr sollt in einem Geiste stehen. Religiöse, fleischlich gesinnte Leute haben sich unter die Gläubigen gemischt. Wir werden das dann auch noch weiter im Judasbrief lesen. Und sie haben ihnen andere Wege der Nachfolge Jesu aufgezeigt. Da braucht man nur die christlichen Sender alle einzuschalten, da kriegt man immer wieder neue Wege aufgezeigt, wie man glücklich wird. Jesus allein genügt nicht mehr. Nein, nein, das muss man alles selber machen. Das ist aber falsch. Da muss man dann vielleicht den Sabbat halten und dann muss man vielleicht die Speisegebote halten und dann muss man daran glauben, dass es kein jüngstes Gericht mehr gibt. Sondern die Seelen werden ausgelöscht, 1000 Jahre reicht sowieso nicht, Israel wird auch nicht gesammelt. Also etwas wird dann in die Welt gesetzt, nicht? Wenn wir nicht aufpassen, dann glauben wir das vielleicht. In dem Moment, wo man darüber anfängt nachzudenken, ist man bereits schon auf dem falschen Weg. Solche Dinge, die wir nicht in der Schrift lesen, müssen wir gleich beiseite lassen. Gar nicht erst darüber nachdenken, ob der andere vielleicht recht haben könnte. Es muss geschrieben stehen. Und ich bin so dankbar, dass auch Wilmalgo das immer wieder betont hat und auch andere. Die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Kein Mensch legt die Bibel aus, sondern die Bibel mit der Bibel. Ja, was Gott sagt, das ist entscheidend. Er erklärt sich auch. Also religiöse, fleischlich gesinnte Leute haben sich dann unter die Gläubigen, so wie zu jeder Zeit, gemischt und ihnen andere Wege der Nachfolge Jesu aufgezeigt, als die, die die Gemeinde vom Herrn gelernt hat. Diese falschen Lehrer beriefen sich dann auf Träume und Visionen. Sowas gibt es ja auch in unseren Tagen. Ne? Da gibt es ganze Bücher darüber, was die Leute so alles geträumt haben und welche Visionen sie hatten. Und dem muss man doch nachgehen. Nicht mehr auf das Evangelium hören, sondern auf das, was die Visionen sagen. Nicht? Das sind so die so emotionalen Kreise, wo man das Leben nur auf diese Dinge abstellt. Auch in unserer Stadt haben wir so etwas. Und durch diese Träume und Visionen soll das geoffenbarte Wort Gottes verdrängt werden. Weil es ja, das geoffenbarte Wort Gottes ist nämlich für das Fleisch unangenehm. Weil es einseitig ist. Und weil es den natürlichen Menschen nicht hofiert, sondern nur den neuen Menschen immer wieder darstellt. Der Alte soll sterben, er soll nicht hofiert werden. Aber eben die emotionalen Menschen hofieren den alten Menschen und verdrängen somit das Evangelium in der Nachfolge Jesu. Ihr Ziel ist, dass man mehr auf ihre Offenbarungen als auf das Wort des Herrn hört. Das war im Alten Testament bereits schon so. Gott sprach durch den Propheten Jeremia. Ich möchte uns das mal lesen, Kapitel 23. Sprach er schon von diesen falschen Propheten, was die da gemacht haben und was Gott verwarf. In Vers 25, Jeremia 23, ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem Namen. Und sie sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen und ihres Herzens Trügerei weissagen und wollen, dass mein Volk meines Namens vergesse und ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, nachfolgen, gleich wie ihre Väter meines Namens vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Also auch da war ja bereits diese Frage und das Problem da. Man hörte gerne auf die fremden Propheten, weil das, was die zu sagen hatte, schmeichelte den Menschen. Aber was Gott zu sagen hat, schmeichelt dem natürlichen Menschen nicht. Aber darin liegt das Leben der Erlösung. Was Gott sagt, darin liegt tatsächlich die Bewahrung zum himmlischen Erbe. Wie alle irrenden fleischlichen Lehrer versuchten sie, die Herrschaft über die einfältigen Gläubigen zu erlangen. Auch das erleben wir in unseren Tagen oft. Sie nutzen sie aus, sie suchen nur das Geld, ja, sie leben von ihren Geldern und Gütern und maßen sich der Be- und Verurteilung aller Obrigkeiten an. Sie wissen alles besser und stellen sich der Aufforderung des Wortes Gottes entgegen. Sie sind der Obrigkeit auch nicht untertan. In Römer 13, 1-5 steht aber, dass Gläubige der Obrigkeit untertan sein sollen und für sie beten. Wir haben die Obrigkeit nicht zu richten, sondern im Gebet zu tragen. Und ich bin auch dankbar für das, was jetzt in der Obrigkeit geschehen ist, denn es geht uns ja nur um eins, dass wir frei das Evangelium sagen dürfen. Das andere, dafür müssen wir keine Rechenschaft ablegen. Das müssen andere tun, die ihre Aufgabe haben. Wir haben hier die Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen. Darum beten wir für die Obrigkeit, damit wir ein stilles, ruhiges Leben führen können, damit wir das Evangelium von Jesus Christus weiter sagen können. Alle sollen ja auf diese falschen Lehrer und Einflüsterungen hören. Wir haben ja auch das Problem, wie geht man mit dem Islam um und so weiter. Nicht? Und hier kommen dann plötzlich fremde Gedanken auch hinein, wie wir das ja auch lesen können und konnten in einer Lübecker Nachrichtenveröffentlichung, wo man ja auch von der kirchlichen Seite dann sagte, wir können es uns nicht mehr erlauben, solche Ideen, die Kirchen zu Moscheen zu machen, abzulehnen. Angesichts sinkender Zahlen bei den Gottesdienstbesuchen und steigenden Baukosten gelte der Grundsatz lieber eine sakrale Nutzung, also durch den Islam, durch eine benachbarte Religion als ein Fitnessstudio. Ja, dann sagen wir, ja, das ist logisch, dann machen wir da eine Moschee draus. Ne? Aber dafür zu beten, dass das Gotteshaus auch mit Menschen sich wieder füllt, die Jesus annehmen, da redet man nicht drüber. Oder wenn man bedenkt, dass also auch solche Strömungen nebenein gebracht werden, sogar von evangelikalen Theologen, einer, der in Kredlingen in diesem wunderbaren Werk seine Grundausbildung hatte, später Theologie in Tübingen studierte, der dann aber sagt, wir müssen uns viel mehr öffnen für spirituelle Erfahrungen. Das wird unseren Glauben stärken. Neben Abendmahlsfeiern, Einkehrtagungen und Beichtangebote verwies er auf die Praktiken, die in der katholischen Tradition beinhaltet sind. Wir müssen mehr pilgern, fasten, Gedenktage an besonderen Heiligen haben, und um das geistliche Leben zu befruchten. Oh ja, wer sucht denn keine Befruchtung des geistlichen Lebens? Das haben sicher die Geschwister damals zur Zeit des Judasbriefes auch gesucht, aber nicht auf diese Weise. Und Judas sagt, das dürft ihr nicht, das sind Nebeneingeschlichene, die gehören gar nicht zu euch. Ja? Und er schreibt dann weiter und sagt, selbst asiatische Meditationstechniken wie Yoga und Zen ermöglichen neue Glaubenserfahrungen. Ihr Christen, ihr braucht das. Ja, und weiter, bei der Übernahme solcher Übungen sollten die Christen bis an die Grenze der Ketzerei gehen, sagt er, damit ihr neue Erfahrungen habt. Aber Judas sagt, das ist nicht der Weg. Passt auf. In der Einleitung in diesen zwei Versen dieses Briefes erkennen wir schon verschiedene Punkte. Einmal die Wandlung eines Menschen durch die Gnade Gottes in Jesus. Die Wandlung des Menschen. Den Demutsweg zur wahren Freude. Die allein in Jesus gesicherte Gemeinde und die wahre Zusammenhaltekraft der aus der Welt erlösten Glaubensschar. Was das Lamm Gottes durch das Kreuz von Golgatha erworben hat, soll nicht wieder verloren gehen. Ich gehe mal diese vier Punkte kurz durch. Die Wandlung eines Menschen durch die Gnade Gottes in Jesus. So schrieb jetzt Judas, ein Knecht Christi. Er bezeichnet sich als Knecht Christi, obwohl Judas, menschlich gesehen, der Halbbruder des Herrn Jesus war. Bezeichnet er sich nicht als Halbbruder Jesu, sondern als Bruder des Jakobus. Welch eine Wandlung! Denn Judas und Jakobus und auch andere, so lesen wir in Matthäus 13, waren ja alles Kinder von Josef und Maria. Von Josef und Maria. Und Jesus ist auch von Maria geboren worden. Aber er sagt, ein Knecht Christi, und zwar Bruder des Jakobus. Judas nennt sich eben solch ein Knecht Christi, um deutlich zu machen, dass Jeshua, HaMashiach, der Messias, Gott ist. Er bezeichnet ihn nicht mehr als Menschenbruder, sondern er ist mein Gott und nimmt dann eine demütige Haltung ein. Und das war ja nicht immer so. Ja, im Gegensatz ist das ja auch zu den Irrlehrern, die in der fleischlichen Haltung immer auf sich weisen und nicht auf Gott. Auf sich. Sie sind die Mittler. So deutet Judas auf den hin, der das alleinige Sagen hat in seinem Leben. Denn früher gehörte ja Judas, so wie auch Jakobus und seine Brüder, zu denen, die ihr eigenes Glaubensleben lebten. Da war er nicht Knecht Christi. Nein, das war mein Halbbruder, ja? Sie betrachteten ihn so. Wir lesen zum Beispiel im Markus-Evangelium, und auch im Johannes, ich lese erstmal Markus-Evangelium und dort etwas. Sie kriegten nämlich mit, dass viele Menschen Jesus nachfolgten und er sie auch heilte. Ich lese mal die Verse 13 bis 15 aus dem dritten Kapitel und dann nachher 20, 21. Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Er hat die Jünger erwählt und die gingen hin zu ihm. Und er ordnete die 12, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und im Vers 20, 21, und sie kamen nach Hause, nach Kapernaum, Und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht Raum hatten zu essen. Und da es die Seinen, also die Brüder auch, hörten, gingen sie aus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Knecht Christi war da noch nicht dran. Er ist von Sinnen. Und in Johannes 7, als es das Laubhüttenfest in Jerusalem gab, sagten sie zu ihm in Vers 3, die Brüder sprachen zu ihm, mache dich auf von dannen und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger sehen die Werke, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht hier, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich zeuge von ihr, dass sie böse ist. Ja, sie glaubten nicht an ihn. Und plötzlich schreibt dieser Judas, der Sohn von Josef und Maria, ich bin ein Knecht Christi und ich bin der Bruder von Jakobus, nicht von Jesus. Welch eine wunderbare Wandlung im Leben eines Menschen. Das steht hier gleich am Anfang. Er lernte Jesus als seinen Heiland kennen. Judas sah ihn nicht mehr mit physischen Augen an und die Verleitung, aus dem Glauben zu fallen, liegt ja darin, dass wir die Dinge, die wir vor Augen sehen, betrachten und für ernst nehmen. Aber was wir sehen, vergeht alles. Wir können nennen, was wir wollen. Es ist alles vergänglich. Aber der Glaube sieht weiter. Und Judas hatte einen ganz anderen Blick bekommen, so dass er diesen Messias, den Christus, als Gott und Herrn ansah, plötzlich. Gott und Herrn. So wie auch Thomas, der Jünger, der zuerst auch nur Jesus sah und nicht verstehen konnte, was da so vor sich ging, Auferstehung. Aber als ihm die Augen geöffnet wurden, hat er anders gesehen. Mein Gott und mein Herr. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht mehr das, was ich zuvor gesehen habe. Darum hat der Apostel Paulus ja auch geschrieben in 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir schauen jetzt nicht mehr auf das Irdische, was wir gesehen haben, sondern auf das Himmlische. Samuel musste auch zurechtgewiesen werden. Wir wissen, er hatte die Aufgabe von Gottes wegen, einen König zu salben nach Saul, weil Saul im Ungehorsam verworfen war. Und dann kam er in das Haus des Isai und dann sah er den Eliab. Von den 7 Söhnen, die da zu Hause waren, einer war nicht zu Hause. Und der sah gut aus. Der war groß. Und der kann König sein. Und er wollte gerade auf den zugehen. Und der Herr sagte, nein, der ist es nicht. Sieh nicht seine Gestalt an. Gott schaut anders. Er ist es nicht. Und dann ging er alle durch. Nee, der ist auch nicht. Dann die Frage, hast du denn nicht noch einen? Irgendeiner muss es doch sein. Ja, der Kleine, der ist auf dem Lande, nicht? Der hütet die Schafe. Ja, der soll kommen. Und als der kam dann, hieß es in ihm, auf den Salbe. Mit anderen Augen sehen, nicht mit den materiellen Augen sehen, wie wir uns einen König vorstellen äußerlich, sondern wie Gott das Herz ansieht. Auch Samuel musste das ja lernen, ja? Und deswegen sagte Paulus, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Obwohl wir ihn gekannt haben, aber jetzt kennen wir ihn nicht mehr, jetzt kennen wir ihn nur noch nach dem Geiste. Mit anderen Augen schauen wir, er ist unser Gott, er ist unser Herr. So betrachteten auch die Leute, viele damals und auch heute fleischliche Gläubige, Jesus als ihren großen Bruder nur. Wir erinnern uns daran, ich hatte es ja schon mal gesagt, Juden, die Jesus ja noch nicht erkennen können und konnten als den von Gott Gesandten, Gott in Christus, Da schrieb der Shalom ben Korin: Jesus, Bruder Jesus. Mehr konnte er nicht sagen. Für ihn war er eben halt nur der Bruder aus dem Lande des Volkes Israel. Ja, er war nur der Bruder, der Volksbruder, aber allerdings der größte Bruder. Fleischlich gesehen ist Jesus dann nur der Bruder. Aber geistlich gesehen ist er der Herr und er ist Gott. Er ist nicht mein Bruder, sondern er ist mein Gott. Judas bestätigt diese Wandlung, die neben eingeschlichenen Irrlehrer nicht kennen. Er ist von einem Bruder zu einem Knecht Christi geworden. Wo Glieder der Gemeinde Jesus nicht als Gott, Erlöser, den Erlöser von Sünde und Tod sehen, sind sie dem Abfall sowieso nahe und bewegen sich auf der Schiene des Gefühlsglaubens, der Emotion, aber nicht der realen geistlichen Schau. Und wir merken, das war zu allen Zeiten ein Grund, zu mahnen, zu sagen, haltet euch an den, der euch erlöst hat. Schaut nicht menschlich, macht aus Gott keinen Menschen, sondern lasst ihn euren Gott, euer Herr sein, der über euch herrscht. Und zu dem zweiten Punkt, nur Demut führt zur wahren Freude. Nur Demut vor Gott. Wir haben da gesagt, dem Demutsweg einschlagen zur wahren Freude. Obwohl Judas hätte ja stolz sein können, Jesus Christus als seinen Halbbruder gehabt zu haben, hätte er stolz sein können. Ja, aus meiner Familie, nicht? Da kam er ja. Rühmt er sich, nur ein Diener des Erlösers zu sein. Er bringt das nicht hervor, was er menschlich an Beziehung hätte sagen können. Er hätte sich gesellschaftlicher etablieren können und groß machen können, wo er herkommt. Da sind wir ja auch immer geneigt. Ja, ja, ich kenne einen, der lesen kann. Ja, ja, habe ich auch einen in der Familie. Einen Arzt habe ich da auch drin. Ja, ja, Musiker. Ja. Und die anderen sollen davon beeindruckt sein, was wir so alles in unserer Familie haben. Hätte er ja auch machen können. Aber er sagt, nein, ich bin ein Diener. Und auch Maria. Maria in ihrem Magnificat, ihrem Lobgesang, Lukas 1, 46, 47, wo sie ja sagt, meine Seele erhebe den Herrn, meinen Erlöser. Ja, meinen Erlöser. Obwohl sie den Menschensohn geboren hat, ja, oder gebären sollte, meine Seele erhebe den Herrn, meinen Erlöser. Ja, ganz demütig. Und das war die große Freude. Die Erkenntnis also darüber, erlösungsbedürftig zu sein, das ist ja auch so ein Punkt, den wir immer wieder neu aufsehen müssen. Menschen, die keine Sündenerkenntnis haben, haben auch kein Bedürfnis, erlöst zu werden. Ja, wir brauchen Sündenerkenntnis, damit wir den Erlöser davon, von dieser Sünde suchen und eben auch finden können. Und das wusste Judas auch. Er braucht den Erlöser. Und das machte ihn zu einem demütigen Menschen, der sich gerne unter die Führung Gottes stellte. So wie auch Paulus, der dann sagt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21, nicht mein Leben, Christus ist mein Leben. Wenn ich vom Leben spreche, dann meine ich immer nur Christus. Oder in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, ja, dass er Leben hat, aber nicht er, sondern Christus in ihm. Christus in ihm. Das ist Leben. Das bezeichnet er als Leben. Das andere bezeichnet er gar nicht so als Leben, weil das ja alles vergänglich ist. Geht ja irgendwo mal zu Ende. Das ist ja kein bleibendes Leben. Er bekannte sich gleichsam auch der Judas zu diesen Worten aus dem Alten Testament. Ich lese das mal in Psalm 119, Vers 67 zum Beispiel. Ehe ich gedemütigt war, ich musste gedemütigt werden. Was tat ich? Ich irrte. Da irrte ich, ja? Nun aber halte ich dein Wort. Nun halte ich dein Wort. Und Vers 71, es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast, dass ich deine Rechte lerne. Also Demut führt zur geistlichen Freude. Auch was in Jesaja 57 verheißen war, erlebte er. Vers 15 und 16, da heißt es, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das sind also so Voraussetzungen, deswegen Judas ließ sich auch demütigen, damit er Christus als Herrn erkennt, ja? Ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist wehen und ich will Odem machen, was Neues schenken. Das soll auch stets unter uns und unter allen Gläubigen bekannt und erfahren sein. Petrus hat das ja auch so gesagt. Ich lese da mal 1. Petrus 5, Vers 5b und 6. Da spricht er ja auch von dieser Demut und sagt, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Auch Jakobus hat das ja so formuliert in Jakobus 4, Vers 6 und 10. Auch dazu können wir parallel das Wort aus den Sprüchen zitieren. Sprüche 11, Vers 2, da heißt es, wo Stolz ist, da ist auch Schmach. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Also auch hier schließt sich wieder der Kreis. Judas zeigt, dass der Glaubenskampf nur dann siegreich in der Welt der Sünde geführt werden kann, wenn wir in der demütigen Abhängigkeit vom Herrn, von Jesus Christus und der Führung seines Geistes bleiben. Und zu dem Punkt, allein gesicherte Gemeinde in Jesus, können wir sagen, die Empfänger des Briefes bezeichnete Judas ja hier als die in Gott, dem Vater, sind, Geliebte, Berufene. Wörtlich heißt es, an die von Gott, dem Vater, Geliebten und von Jesus Christus bewahrten Berufenen. So heißt der Satz wörtlich. Das sagt doch aus, dass niemand den Anspruch auf den rechten Weg zur Heiligung, Bewahrung und Führung zum ewigen Leben stellen kann, außer Gott in Jesus allein. Da ist auch wirklich die Bewahrung unseres Lebens vorhanden. Wir selber können uns gar nicht bewahren. Wir werden bewahrt, wir sind geliebt von Gott durch Jesus. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab. Wir sind bewahrt von Jesus, Johannes 10, 28. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Oder Matthäus 16, Vers 18. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Bewahrt durch Jesus, aber auch bewahrt für Jesus. Denn es heißt in Johannes 15, Vers 27, ihr wart von Anfang an bei mir, euch will ich senden. Oder Apostelgeschichte 1, 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich bewahre euch für mich in dieser Welt. Auch in Johannes 17, Vers 18, wo ja in diesem hohen priesterlichen Gebet Jesus sagt, die, die an mich glauben, die Jünger, sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von dieser Welt bin. Jetzt, wo sie gläubig sind, haben sie ein neues Leben und sind nicht in dieser Welt. Also mit anderen Worten, Vater, du könntest sie jetzt sofort in den Himmel entrücken, weil sie ja zu mir gehören. Aber, so sagt er dann, gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Also Bewahrung von Jesus im Glaubensleben und für Jesus. Wir werden für ihn bewahrt. Nur deswegen. Und nur er kann das tun. Aus dieser Kraft zum Dienst soll also Gemeinde Jesu gesichert sein und zusammengehalten werden. Das Leben der Gemeinde auf Erden ist also kein Wohlfühl-Nachfolgewesen, auch keine Begeisterungsnachfolge, ja, wie das ja oft auch ausgedrückt wird, sondern ist ein Auftrag. Aus der Bewahrung des Heilandes heraus. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und der letzte Punkt, den ich dort angesprochen habe, die wahre Zusammenhaltekraft der aus der Welt erlösten Glaubensschar geschieht auch nur durch den Herrn. Judas nennt drei Stücke, die im Leben der Gemeinde vorherrschen müssen, damit der kindliche Glaube, der einfältige Glaube, die einfältige Zusammenhalteschaft unter den Gläubigen gewährleistet ist und der Feind dadurch keine Lücken findet und auch seine Boten nicht, um Einfluss zu nehmen, damit keine zerstörenden Werke entstehen. Und die drei Dinge lauten, gleich in der Einleitung haben wir es gelesen, das möge der Herr schenken, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist die Tatengemeinschaft. In Römer 15 heißt es ja, Vers 7, nehmt euch so an, wie Christus euch angenommen hat. Tatengemeinschaft, ja. Oder 1. Petrus 4, 10, dient einander mit dem, was ihr empfangen habt, mit der Gabe. Tatengemeinschaft, Barmherzigkeit. Das zweite ist Friede, das ist der Zustandsgemeinschaft, die müsst ihr erhalten. Jesus ist unser Friede, Epheser 2, 14. Und das Band des Friedens sollen wir festhalten, Kolosser 3, 15. Das ist ein Zustand, damit dann auch die Wesensgemeinschaft pulsiert, das ist die Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, Römer 13, Vers 10. Diese drei Stücke hat Judas hier schon hervorgehoben, gleich am Anfang, um deutlich zu machen, was in Wahrheit pulsieren soll in der Gemeinde und pulsieren muss. Die Einheit im Heiligen Geist wird nur bewahrt für den Einzelnen und für die Gemeinschaft durch den Herrn selbst. Und diese Bewahrung soll uns bereit machen auf den Tag der Wiederkunft des Herrn. Und die kann ja plötzlich für jeden Einzelnen geschehen. Die Wiederkunft für den Einzelnen geschieht, wenn der Einzelne leiblich hier abgerufen wird, der stirbt vielleicht. Die Gemeinde insgesamt kann entrückt werden und die Wiederkunft des Herrn wird in Erscheinung treten und wird auch den Überrest, auch aus den Gläubigen, nach Israel sammeln, um sich Israel zu erzeigen. Die Wiederkunft Jesu kann zu jeder Zeit geschehen, für jeden Einzelnen und auch als Gemeinde. Und darum sollen wir bewahrt bleiben. Nicht? Ich lese nochmal die zwei Verse hier. Judas, ein Knecht Jesu Christi, aber ein Bruder des Jakobus. Er schreibt den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Und das ist der tägliche Glaubenskampf, den wir auch kämpfen sollen, dass das bei uns wirklich vorherrscht. Und da kriegen wir auch die Kraft, dem Nächsten so zu begegnen, wie Gott ihm begegnen will. Zinzendorf hat in einem Lied, das steht auch in unserem Liederbuch, Folgendes so geschrieben, Herz und Herz vereint zusammen in der 7. Strophe, lass uns so vereinigt werden, wie du, Jesus, mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Soweit erstmal zu dieser Einleitung. Wir haben ja noch etliche Verse vor uns, die uns dann noch tiefer in diese Zerreißprobe der Gemeinde Jesu führen. Aber der Sieg bleibt immer auf der Seite Jesu und bei allen, die bei ihm bleiben. Möge es der Herr so schenken.